Ja, liebe Schwestern, heut ist unser letzter Tag und wir gehen gleich auseinander oder heute Mittag auf jeden Fall. Und ich möchte auch nochmal den Würzburgern danken für diese wunderbaren Gedanken, Anregungen, die sie uns gegeben haben mit Wachstum sehen, wachsen, ernten. Und sie haben hier schon was vorbereitet, also von dem Samenkorn bis zur vollen Blüte, bis zur reifen Blüte und schließlich, was man aus dem, was man erntet von der Sonnenblume, auch noch machen kann, wie Öl. Und was ist das hier?
Kerne, die sind mit Hülse und geröstet.
Ach so, ja.
Alles nachher zum Essen.
Ja, wunderbar, vielen Dank. Und ich habe vieles gehört schon diese Woche, wunderbare Vorträge und auch Gespräche. Und ich muss euch sagen, wie Paulus, euch dasselbe zu sagen, verdrießt mich nicht. Es gibt nichts Neues, was ich euch sagen könnte. Und doch noch möchte ich einfach nochmal, sagen wir mal, schwerpunktmäßig darauf aufmerksam machen, dass wir ja auch in diesem Leben schon ernten. Es geht natürlich auch um die ewige Ernte und wir haben dieses Lied gesungen und da wird alles noch viel wunderbarer sein als hier unter uns, wo wir vom Alltag befreit sind und das so genießen. Ich habe so viel gehört, wie schön das war, wie auferbauend das war, aber das wird ja noch tausendfach besser sein, was auf uns zukommt, was auf uns wartet. Aber auch in diesem Leben, würde ich sagen, ernten wir schon. Ein bisschen haben wir ja schon gehört auch von der Frucht des Geistes, die wir entwickeln sollten. Wir sehen, heute Morgen war das, glaube ich, in der Andacht, nicht? Oder gestern, auf den Geist und nicht auf das Fleisch. Und hoffentlich wird sich im Laufe der Zeit eine schöne Frucht entwickeln. Und wir müssen das nicht alleine tun. Gott hilft, das haben wir auch gehört. Er beschneidet die Pflanze, damit sie mehr Frucht bringen kann, vielleicht größere Frucht bringen kann. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal ich kenne mich mit Weinbau nicht aus, aber Tomaten muss man auch diese Seitentriebe raus, sonst bleiben die Tomaten so klein. Und das macht Gott mit uns auch. Er hilft uns. Also wenn wir die Frucht des Geistes entwickeln, sind wir nicht alle auf uns allein gestellt. Gott hilft uns und wir können uns auch nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin ja schon viel besser als du oder du oder du. Das geht nicht, weil Gott ist derjenige, der das Wachstum bestimmt und auch die Frucht bestimmt. Und so ernten wir dann die friedsame Frucht der Gerechtigkeit durch seine Erziehung. Und hoffentlich nehmen wir sie an. Und was ernten wir auch schon in diesem Leben? Was würdet ihr sagen, wenn wir die Frucht des Geistes entwickeln? Hat jemand eine Idee? Ja?
Manchmal dürfen wir sehen, dass jemand zum Glauben kommt, mit dem wir gesprochen haben.
Ja.
Den wir dann weitergegeben haben.
Ja. Richtig. Das ist hoffentlich dann eine Auswirkung auf die Frucht des Geistes in uns, wenn Leute das sehen und das auch gerne hätten. Ich habe jetzt für mich aufgeschrieben, diesseitig, wenn wir das tun, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit, den inneren Frieden. Ich glaube schon, dass das unser Leben sehr bestimmen kann, dann haben wir, wenn wir, sagen wir mal, einigermaßen einig mit uns selber sind oder in Frieden mit uns selber, auch wenn wir noch Fehler machen, haben wir diese positiven Gefühle. Wir müssen uns nicht ständig schlecht fühlen und denken, oh Hilfe, was bin ich für ein schlimmer Mensch. Und mit unseren Mitmenschen sind wir dann vielleicht auch eher im Reinen. Vielleicht nicht mit allen, aber mit den meisten. Und ich habe ein Beispiel von einem Nachbarn in unserer alten Wohnung. Der hat uns nie gegrüßt. Der war sowas von grummelig und ist an uns vorbeigegangen. Und wenn die Kinder mal gespielt haben, dann ist er auf den Boden gegangen, hat mit dem Stock auf den Boden gehauen, dass wir leise sein sollen. Und ich habe mir vorgenommen und habe ich auch gemacht, immer sehr freundlich zu grüßen, immer zu fragen, wie geht's? Keine Anine-Antwort gekriegt, bis vielleicht 10 Jahre, bevor wir ausgezogen sind, mit einmal fing er an zu grüßen. Ich denke, das war ein bisschen eine Frucht aus diesem Verhalten. Inzwischen ist er leider verstorben. Aber das ist so, ich glaube schon, dass es heißt, so viel an uns liegt, sollen wir in Frieden leben. Und wenn wir die Frucht des Geistes entwickeln, dann werden wir im Großen und Ganzen Frieden auch mit unserer Umwelt haben. Aber ich möchte auch sagen, wir ernten auch, wenn wir keine vollkommene Frucht bringen oder wenig Frucht bringen. Denn 2. Petrus 1 ist eine meiner Lieblingsstellen und Ermutigungsstellen. Da steht, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, Teilhaber der göttlichen Natur, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf, reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren oder die Geduld, im Ausharren aber die Gottseligkeit und in der Gottseligkeit die Bruderliebe und in der Bruderliebe die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, heißt es wörtlich, bei vielen steht reichlich da sind oder reichlich. Es ist eigentlich dieses Vorhandensein und Zunehmen. Es geht nicht darum, einen bestimmten Grad oder was zu erreichen, sondern es geht darum, dass wir in diesen Dingen wachsen. Und dann heißt es, dann lassen Sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, Schwestern, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln, denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das heißt, wir müssen uns nicht gerade mal so irgendwie klein durchquetschen. Reichlich gewährt werden. Und nicht, weil du so eine tolle Frucht hast, so eine riesige oder was weiß ich oder so viele, weil du wächst. Wächst in den Dingen, die Gott uns gegeben hat zum Wachsen. Und das ist schön. Das ist die Ernte, die wir zum Teil hier schon haben, aber dann die ewige Ernte ist das ewige Reich. Aber wir ernten auch in andere Richtung, das hat Uta schon angesprochen. Wir sind aufgefordert, den Samen zu sehen oder das Evangelium zu lehren oder predigen. Geht hin in alle Welt, macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ach, alles, was er ihnen geboten hat, gebietet er auch uns. Also wir haben auch, wir müssen nicht vielleicht nach China reisen oder irgendwo Iran, wo das Evangelium ja nicht verbreitet ist. Unsere Nachbarn sind ein guter Boden, zumindest zu versuchen, jede Gelegenheit nutzen, wach zu sein für Möglichkeiten, wo wir was sagen können. Also ich nenne das ja mal, ich bin nicht so jemand, der so direkt auf jemanden zugeht und sagt, hör mal, ne, hast du schon gehört? Sondern ich nenne das Köder auswerfen. Wir sollen ja auch Fischer sein. Werfe Köder aus und dann hoffe ich, dass jemand anbeißt und dann komme ich ins Gespräch. Wenn einer nicht anbeißt, gehe ich davon aus, dass der vielleicht gerade im Moment kein Interesse hat und dann gehe ich weiter, lasse es erstmal so stehen. Aber wir haben auch das Gleichnis von dem Sämann schon gehört mit den verschiedenen Böden. Unser Auftrag ist es zu sehen und vielleicht ein bisschen den Boden zu lockern, die zu wässern oder Unkraut zu zupfen, das können wir vielleicht machen. Gott macht das übrigens auch. Aber es kommt tatsächlich auf den Boden an und das haben wir alle schon gehört. Es gibt verschiedene Böden, den harten, wo es keinen Sinn hat, einfach weitergehen. Man kann sich kaputt machen mit dem Gedanken, ich muss doch irgendeinen Weg finden, an den Menschen ranzukommen. Manchmal ist es nicht die richtige Zeit und manchmal will einer wirklich nicht. Aber Gott ist derjenige dann, wenn es wächst, der es auch wachsen lässt und auch dafür sorgt, dass Frucht kommt. Und unser Leben, unsere Frucht des Geistes ist Motivation dazu für die anderen, dann auf Gott zu hören, der an ihren Herzen wirkt. Ich muss immer an Lydia denken, wo der Geist dafür gesorgt hat, dass sie aufmerksam war. Manchmal sind Menschen in einer Situation, wo sie überhaupt nicht offen sein können für irgendwas Neues, egal was es ist, sind so mit sich selbst beschäftigt. Aber Gott weiß das alles, der kennt die Herzen. Und ich sage immer, es geht ja Gott keiner durch die Lappen, wenn wir nicht den richtigen Zeitpunkt erwischen, sondern der weiß, wie er an den Herzen arbeiten kann, wie er den Boden vielleicht lockern kann, wenn es dann die Möglichkeit gibt. Aber wir sollen unser Licht vor den Menschen leuchten lassen, damit sie unsere guten Werke sehen. Und wen preisen? Uns? Wollen sie sagen, wie toll du bist? Finde ich prima, was du machst? Oder wen sollen sie preisen? Den Vater im Himmel, genau. Und das habt ihr wahrscheinlich auch alle schon gehört, irgendjemand hat eine Predigt gehalten eben darüber und hat versucht, jemandem das Evangelium nahezubringen. Und der Mann hat dann gesagt, ich kann deine Worte nicht hören, deine Taten sprechen zu laut. So, das ist dann eine Frucht, wenn unsere Taten nicht so laut sprechen, dass sie die Weitergabe des Evangeliums verhindern, sondern eher motivieren, dass Menschen das auch haben wollen. Das Ganze braucht auch Geduld. Manchmal wollen wir natürlich, wir reden mit jemandem und meinen, so innerhalb kürzester Zeit müsste der doch endlich mal verstehen, worum es überhaupt geht. Und Jakobus schreibt ja, dass der Bauer auch Geduld hat und wartet auf den Früh- und Spätregen, bis dann endlich die Pflanze Frucht trägt. So müssen wir auch warten und die richtige Zeit abwarten, denn die weiß Gott alleine. Die wissen wir ja gar nicht. Und ich habe das Beispiel, glaube ich, schon mal gebracht hier. Ich liebe Pflanzen und irgendwann mal, also ich stecke auch Samen, so ähnlich wie ihr hier gemacht habt, ein und guck mal, was daraus kommt. Und irgendwann gab es so ein Tütchen mit 4 Palmensamen. Und die habe ich im Fensterbank in Erde gesteckt. Und dann kam die eine relativ schnell, 2 andere dauerten ein bisschen. Und die 4. tat sich ja gar nichts, nicht? Dann hatte ich bei den ersten schon richtig so kleine Pflänzchen, aber die 4. tat sich gar nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schmeiße ich die jetzt weg. Habe das ausgeleert und unten in der Erde, winzig klein, etwas Grünes, es hat sich doch was getan. Aber es dauerte eben, es war eine Palmensorte, die viel mehr Zeit braucht. Und das ist für mich immer auch ein Beispiel, dass, ja, man kann, ich bin ja auch so. Wenn mir jemand sagt, ich sollte dies oder jenes ändern, dann bin ich vielleicht willig, aber das dauert einfach. Und ich weiß nicht, wie es euch geht mit manchen Dingen, die ihr gerne ändern würdet. Habt ihr vielleicht ein bisschen Fortschritt gemacht, aber es ist immer noch da und geht nicht weg. Und dann kann ich auch von anderen nicht erwarten, dass sie irgendwelche Dinge ändern oder etwas, was für ihr Denken ganz, ganz neu ist. Also ich habe ja meine Überzeugung, wenn jemand kommt mit was anderem, dann bin ich ja auch nicht bereit, das gleich mal so zu schlucken und zu sagen, oh, toll, mache ich auch. Nee, so bin ich nicht und so sind die meisten Menschen eben auch nicht. Manchmal braucht es eben Zeit. Wir haben eine Schwester gehabt, sie ist leider verstorben. Sie kam und sie hat mit uns im Lukas-Evangelium gelesen und dann sagt, na, das ist mir alles zu schwarz-weiß, das ist nichts für mich. Ist weggegangen, dann ein paar Jahre später kam sie wieder, dann haben wir wieder über verschiedene Dinge gesprochen. Dann blieb sie wieder weg eine Zeit lang. Dann rief sie irgendwann an und sagte, ich muss mit euch reden. Und dann führte es dazu, dass sie sich taufen ließ. Sie war aber inzwischen in der Psychiatrie gewesen. Und Gott hat ihr Herz weich gemacht. Sie hat gesehen, was er wirklich zu bieten hat. 10 Jahre war der Prozess. 10 Jahre. Das erleben wir dann vielleicht nicht mehr. Oder die ziehen weg. Und woanders kommt dann die Einsicht. Das gibt's ja auch. Und das sagt ja auch Paulus, nicht? Einer sät, einer erntet. Aber Gott gibt schließlich das Wachstum. Aber jeder empfängt seinen Lohn. Auch wenn ich sehe, ich habe auch irgendwann mal vor ganz langer Zeit erfahren von einer Frau, die sich hat taufen lassen und dort erzählt hat, dass ich die Ursache war. Und ich habe null Ahnung bis heute, was ich vielleicht gesagt oder getan habe. Aber selbst wenn ich bewusst was getan hätte, hätte ich das vielleicht nicht mitgekriegt, wenn sie jetzt in ein ganz anderes Land gezogen wäre, dass das doch irgendwann Frucht getragen hat. Nicht? Man versucht es ja immer, aber man weiß nicht, was es wirkt. Und euch geht es vielleicht auch manchmal so, Entschuldigung, dass ihr irgendwas ablehnt und einige Jahre später kommt dieses, ach ja, da war doch mal was. Und dann führt es zu einem weiteren Schritt nach vorne meistens. Und so sagt dann auch Paulus. Sagt Paulus dann, so ist weder der da pflanzt oder sät etwas, noch der da begießt, noch der vielleicht jätet oder den Boden lockert, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Und wir müssen uns nicht schlecht fühlen, wenn wir nicht sofort oder lange keinen Erfolg sehen, aber dürfen uns auch nicht auf die Schulter klopfen, wenn wir vielleicht viel Erfolg, zumindest am Anfang, sehen. Und weil Gott ist derjenige. Wir haben nur unsere Arbeit getan, nämlich den Samen gesät. Und Gott hat das Nötige dazu gegeben. Was ist dann unsere Ernte schon hier? Ich denke Freude. Danke. Freude über vielleicht neue Geschwister, Menschen, die sich retten lassen. Freude. Weiß ich nicht, wie es euch geht, aber wenn jemand in die Gemeinde kommt, wir hatten das in den vergangenen Jahren so, da kam jemand also wirklich aus einem sehr schwierigen Verhältnissen mit einer Sprache, da haben wir die Ohren geschlackert und dann sieht man, wie sie nach und nach das ablegen. Oder einer kommt und ist voller Ängste und Sorgen und weiß nicht aus und nicht ein und ruft dich jeden Tag an und ach, was mir schon wieder passiert ist. Und dann wird das immer weniger und jetzt ist es vielleicht mal alle 14 Tage. Dann freut man sich, dass jemand so viel Fortschritt gemacht hat. Und natürlich dürfen wir uns über unseren eigenen Fortschritt auch freuen. Oder auch, wenn verirrte Geschwister zurückkommen. Wenn wir vielleicht versucht haben, ihm immer mit Liebe zu begegnen, mal ein Kärtchen schreiben, einfach, ich habe dich nicht vergessen, was immer wir dann tun wollen. Und er kommt zurück. Das ist Riesenfreude. Sogar die Engel im Himmel freuen sich, wenn einer zu Gott zurückkehrt. Und das ist auch für uns Freude. Das ist auch eine gewisse Ernte schon, denke ich. Und so freuen sich beide gemeinsam, der da sät und der da erntet. Denn die Gemeinde des Herrn wächst und Gott freut sich, weil sein Reich wächst und gefestigt wird. Ich denke, das ist schon auch in diesem Leben etwas, was wir davon haben. Denn das fragen wir ja gern, was bringt es mir? Aber das Allerbeste kommt, nämlich die ewige Heimat. Und ihr alle kennt diese Stelle im Hebräer 11, wo die Glaubenshelden alle erwähnt werden. Und dann heißt es, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde sein. Denn die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Ist hier jemand unter uns, der eigentlich eine andere Heimat, eine weiß ich, eine andere Heimat hat, hier in der Fremde lebt? Ja, genau. Wer Heimweh kennt, haben wir Heimweh manchmal, da wo wir aufgewachsen sind oder wo das Land oder die Sitten und Gebräuche ganz anders sind, hat man schon Heimweh. Und wir haben was letztes Jahr oder vorletztes Jahr über diese ewige Heimat oder die Heimweh nach Gott gesprochen. Und diese hatten Heimweh nach diesem ewigen, wunderbaren Land, die ewige, wunderbare Heimat. Und ich hoffe, dass wir auch ein bisschen Heimweh haben und dass vielleicht das, was ich hier gleich sagen werde, uns dieses Heimweh vergrößert, die Freude auf das, was kommt. Denn es ist erstens ein Land, wo alles nur gut ist. Eine wunderbare Stadt. Wer liebt schöne Bauten? Ja, also Gebäude, so, ja. Habt ihr das gelesen, wie diese Stadt beschrieben wird? Es ist wunderbar. Auch wenn das alles geistlich vielleicht zu verstehen ist. Also manche Leute schwärmen von Prag, wie schön diese alten Gebäude sind. Ich war nie da, ich kann das nicht sagen. Aber ich war mit Glenn im Pergamon-Museum. Und zwar dieses Ischtar-Tor. Das ist ja atemberaubend. Wenn du da durchgehst und denkst, das ist nur der im Grunde Eingang zum Tor. Wie wohl das Schloss oder der Palast dahinter ausgesehen haben mag. Und dann die Beschreibung von der Stadt, die Gott baut. Mit Perlen und Edelsteinen aller Art. Ich bin nicht so ein Mensch, der viel Schmuck trägt, aber manche Leute schwärmen ja von gewissen Perlen vor allem. Oder Diamanten. Aber so ist das da. Alles schön, alles rein, alles wunderbar. Und das ist etwas, was wir hier schon lieben, wenn es schön ist. Und das wird noch viel besser sein. Und etwas, was nicht vergeht, was nicht kaputt geht, was nicht instand gehalten werden muss. Und Jesus sagt dazu auch, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und das ist nicht eine Bruchbude, keine Studentenwohnung. Nichts, wo es durchregnet oder die Wände schimmeln, haben wir auch schon erlebt, schimmelige Wände. Keine schlimmen Nachbarn, keine unfairen Vermieter, der ständig die Miete erhöht oder nichts ändert, wenn was nicht in Ordnung ist. Das gibt es alles da nicht. Und unsere Nachbarn werden genauso sein wie wir, nämlich nur das Gute wollen und tun. Weil wir ja diesen Körper nicht mehr haben, der uns ja ständig dazu verleitet, Dinge zu tun, die vielleicht nicht so gut sind. Ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Also hier ist ja schon, wir schwärmen alle, wie wunderbar das ist, die Gemeinschaft und alles. Und das wird noch viel besser sein. Das ist hier ja nur ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Wir werden alle da sein. Wir werden alle die vollkommene Freude haben. Wir werden alle uns lieben in vollkommener Liebe, was wir jetzt leider nicht können. Das, für mich ist das unvorstellbar, aber ich freue mich drauf. Dann wird es auch beschrieben als ein Festmahl oder Hochzeitsmahl. Wer geht gerne zu Feiern und Festen? Wer genießt gern gutes Essen? Ich auch. Gott weiß das ja, ne? Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns also fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib, die Braut, die Gemeinde, hat sich bereit gemacht und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand glänzend rein und die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und die werden dann aus allen Ecken kommen und zu Tisch liegen, im Reich der Himmel. Und da wird, also Jesaja beschreibt das so, und der Herr der Herrscharen wird in diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von markigen, fetten Speisen, geläuterten alten Weinen. Gut, wir mögen vielleicht nicht so viel Fett. Damals war das sehr wichtig und auch für den als Geschmacksträger natürlich gut. Aber es ist einfach das, was uns schmeckt. Es ist ja sowieso alles geistlich gemeint, nicht? Aber das, was uns schmeckt, was uns gut tut, was gut für uns ist, das wird alles da sein im Übermaße. Weil Gott weiß, was wir mögen. Er hat uns ja gemacht. Er weiß ja. Und er hat uns eigentlich für die Ewigkeit geschaffen. Und leider haben wir es ja vermasselt. Aber da wird es wieder so sein, wie es am Anfang war. Und wir haben ja am Anfang hier schon mit Adam und Eva gesehen. Elsa hat das ja, nicht am Anfang war das, aber Nicht? Ja, dann waren sie weg aus diesem wunderbaren Garten, wo alles vorhanden war, wo es schön war, wo die Gemeinschaft mit Gott da war, was wir alles verloren haben. Und ja, unser eigenes Tun macht es nicht besser. Und was mich ganz besonders vielleicht anspricht, zurzeit jedenfalls, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Wir werden nicht mehr traurig sein. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Es wird da kein Leid geben, keine Schmerzen, keine Ängste. Und auch, wie vielleicht Lot hatte, kein Leiden wegen der Ungerechtigkeit der Welt. Ich weiß gar nicht, wie es euch geht, wenn ihr Zeitung lest. Oder dann frage ich mich immer, wann sagt Gott, jetzt reicht's? Und das werden wir auch nicht mehr haben, weil es das nicht mehr gibt. Das wird nicht mehr da sein. All diese Dinge, die uns jetzt bekümmern, Kriege und Unwetter und Hunger und Ungerechtigkeit aller Art, wird da nicht mehr sein. Wie wunderbar. Und das andere habe ich auch schon eigentlich gesagt. Wir werden ja einen anderen Leib bekommen. Dieser irdische Leib, wie Paulus sagt, nicht? Der Tag für Tag wird der, wie sagt es, abgebrochen. Und der innere wird Tag für Tag aufgebaut. Aber Paulus sagt auch im 1. Korinther 15, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit. Sieh, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Wir werden einen Leib haben wie Jesus. Das ist unglaublich. Und wir können dann das Licht Gottes ertragen, was wir jetzt nicht ertragen können. Mose durfte ihn nicht sehen. Und Paulus wurde blind. Wir können das gar nicht ertragen, aber dann können wir. Und dann brauchen wir keine Sonne mehr, heißt es auch. Ihr müsst einfach, habt ihr sicher alle gelesen, Offenbarung 21, 22 ist einfach wundervoll. Wenn ich das alles sagen würde, was ich da drin gefunden habe, würde ich hier wahrscheinlich 2 Stunden stehen. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie schön es sein wird. Ich weiß nur, es wird wundervoll sein. Und wir haben einen Bruder, der hat es ein bisschen schwer gehabt in der Kindheit und der hat sich immer eine Eisenbahn gewünscht und sein Traum, dass er jetzt dann bei Jesus seine Eisenbahn endlich kriegt. Ich sage, ja, mag sein, vielleicht nicht eine Eisenbahn, aber etwas, was genauso schön ist wie das oder was eben dein tiefes Bedürfnis erfüllt, wird jedenfalls da sein. Und wir werden dann ewig in der Gegenwart und Gemeinschaft miteinander, aber auch mit Gott und Jesus sein. Und jetzt bitten wir darum, dass Gott unter uns ist. Da wird er sein. Wird einfach sein. Wie schön. Und ich wünsche uns allen, dass wir fest am Herrn halten und dieses Ziel vor Augen haben, dass wir dahin gehen und möglichst viele mitnehmen. Und wenn es uns mal schlecht geht oder so jetzt diese OP da, dass vielleicht ein Fuß amputiert werden muss, vielleicht wird es auch lebensbedrohlich, wenn eine Sepsis kommt, dann wissen wir aber doch, dass wir beim Herrn gut aufgehoben sind. Da kommen wir dann hin. Also sterben ist ja nicht das Ende, sondern der Anfang. Und ich weiß nicht, irgendjemandem habe ich die Geschichte schon erzählt. Elsa wird sie vielleicht auch kennen. Ich habe sie so locker übersetzt aus dem Englischen. Eine Frau lag im Sterben und rief den Prediger und sagte, wenn ich dann tot bin, dann bahrt mich auf und gebt mir eine Gabel in die Hand. eine Gabel, wie so eine Gabel. Da sagt sie, ja, wenn wir Gemeinschaftsessen hatten und jemand sagte, behaltet eure Gabel, wusste ich, das Beste kommt noch. Und sie sagt, wenn die Leute dann kommen und sagen, wieso hat sie eine Gabel in der Hand, dann sollst du ihnen das sagen und darauf hinweisen, das Beste kommt noch. Und da gehe ich hin, da gehen wir hoffentlich alle hin und da sehen wir uns hoffentlich dann alle wieder, ohne wieder Abschied nehmen zu müssen wie heute. Danke.